Marienroth Podcast, powered by Landau Media.
Franziska Blum entwickelt für verschiedenste KundInnen Strategien für das digitale Zeitalter. Darüber hinaus gehört sie zu den GründerInnen des Digital Awards, die goldenen Blogger. Außerdem publiziert sie einen eigenen Newsletter und ist eine der wichtigen Köpfe auf Twitter. Und jetzt ist sie zu Gast im Medienroth Podcast. Ton ab. Franziska, du hast neulich verkündet, dass du 200 Ausgaben deines Newsletters inzwischen veröffentlicht hast. Wie guckst du darauf zurück? Ist das jetzt sowas, bei dem du sagst, du kannst wirklich stolz sein? Ist es was, bei dem du sagst, ja, Business as usual? Oder sagst du, boah, ist auch immer ganz schön viel Arbeit?
Gute Frage. Ich glaube, von allem ein bisschen. Ich glaube, man kann es so sehen. Einerseits war für mich dieser Newsletter gerade am Anfang so ein Ding, ey, das will ich mal ausprobieren. Und ich wollte halt wirklich ja gucken, erstens kriege ich das einmal die Woche hin, das Ding zu schreiben. Finde ich immer irgendwie so Themen. Und das andere Ding war auch so, ich wollte halt auch was haben, was mich verpflichtet, einmal die Woche was zu schreiben. Also das heißt, ich habe mir, weil ich wollte, jede Woche was zu publizieren, halt dann irgendwie so meinen Workflow gebaut, dass das halt irgendwie alles gut in den Alltag mit reinpasst und für mich irgendwie gut war. Das heißt also, dass ich jetzt 200 Ausgaben geschafft habe, sage ich mal so, ist in der Hinsicht irgendwie super, der Workflow stimmt und ich habe es immerhin bis zu 200 Ausgaben geschafft. So, das ist das eine. Und wenn ich aber andererseits, also auch noch eine andere Perspektive drauf blicke, dann ist es so, dass ich, ja, dass es halt auch eine sehr lehrreiche Zeit war, weil du halt irgendwie natürlich so am laufenden Ding ganz viele Dinge ausprobiert hast, an Betreffzeilen gefeilt, statt immer wieder auch so die Strukturen natürlich irgendwie nochmal so überdacht hast, mit Call to Actions rumprobiert hast, die mal mit einem Button dabei waren, ne, oder mal halt irgendwie nur im Text oder so. Also das heißt, das war sozusagen auch so echt viel ausprobieren und lernen. Und das, ja, ist dadurch halt irgendwie auch, also blicke ich da sozusagen auch so, hey, cool, was man alles dann im Grunde auch so mitnehmen kann nochmal, ne, so auch drauf.
Ja, was jetzt ein bisschen blöd war, natürlich hätte ich dir auch einfach erstmal zu 200 Folgen oder 200 Ausgaben gratulieren können. Das sei hiermit nachgeholt, entschuldige bitte.
Ach wo, das muss man gar nicht. Ich finde, das ist das für eine Leistung. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, ist es jetzt irgendwie cool oder was auch immer. Ich will gar nicht wissen, weißt du, wenn du dir anguckst, irgendwie, was macht Zalando? Feiern die ihre 1000. Ausgabe ihres Produkt-Newsletters? No way, ne? Also daher, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen immer darauf an, was für ein Format man da sozusagen irgendwie so hat. Daher ist es halt eigentlich keine Leistung, aber es ist halt trotzdem irgendwie, wenn man so ein bisschen auf Zahlen guckt, ne, doch irgendwie so ein Meilenstein gewesen. Aber kein Grund zur Gratulation, finde ich.
Alles gut. Machen wir trotzdem, weil ich finde schon, dass es eine Leistung ist, aber das ist Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wir kennen das. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ich kenne das auch. Aber jetzt hast du quasi schon so deinen Blick darauf, warum du das machen wolltest und warum du angefangen hast, dargelegt. Jetzt würde mich natürlich noch so ein bisschen interessieren, was willst du den Leuten eigentlich immer zukommen lassen? Also vielleicht auch für die Hörenden, die deinen Newsletter zum Beispiel noch nicht abonniert haben. Also was ist das, was die Leute da erwarten können und was für dich auch jede Woche wichtig ist, da wieder auf den Punkt zu kommen?
Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich machen will, ist einmal die Woche die Leute irgendwie inspirieren oder irgendwie auf einen anderen Gedanken bringen. Das ist eigentlich, was ich leisten will und dann halt in dem Themenbereich digitale Kommunikation sozusagen so im weitesten Sinne, ne? Was halt irgendwie mal ein Newsletter sein kann, das kann halt auch mal was aus dem Bereich Social Media sein, es kann halt auch mal was aus dem Bereich digitale Medien sein oder wenn mir auffällt, dass Abwesenheitsnotizen doch mittlerweile vielleicht teilweise einen anderen Stil haben, so, ne? Ich habe letztens eine Abwesenheitsnotiz bekommen, wo ich halt explizit darauf hingewiesen wurde, ich arbeite in einer 4-Tage-Woche und habe freitags frei, bitte melden Sie sich Montag wieder. Fand ich mega cool, aber das nur so am Rande. Ich will nicht abdriften. Und ich glaube, zumindest nehme ich das so an dem User-Feedback her, ist es auch das, was die Leute eigentlich ganz gut finden, wenn sie es bekommen.
Das wäre natürlich eine der nächsten Fragen sowieso gewesen. Feedback. Also am Ende des Tages hat man ja viel in den Medien, in den alten Medien, dieses Senden und Nicht-Empfangen. Aber Fakt ist ja, der Newsletter, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist ja auch immer eine Chance, Feedback zu bekommen. War es zum Beispiel auch mal schwer, mit solchem Feedback umzugehen? Oder hattest du immer das Gefühl, nee, am Ende des Tages ist es konstruktiv?
Also eigentlich eine der besten oder der wichtigsten Metriken für den Newsletter jetzt im Jahr 2022 oder von mir aus auch, also in der heutigen Zeit, sage ich mal so, ist für mich ehrlich gesagt die Antwortrate. Also zumindest wenn es halt ein inhaltlich getriebener Newsletter ist, ein Newsletter ist, der das Ziel verfolgt, ja, so auf Bindung sozusagen zu gehen, ne? Na klar, es ist jetzt nicht der Zalando-Newsletter, der halt irgendwie auf Abverkauf geht, obwohl das natürlich auch ein Stück weit ein Bindungsinstrument ist, aber wirklich Kunden, Leser, Leserinnenbindung, dann, da finde ich eigentlich diese Antwortrate wirklich als eine der wichtigsten Metriken, die man zum einen natürlich beobachten sollte, aber wo man natürlich auch Einfluss drauf nehmen kann, ne? Also indem ich halt Fragen stelle oder halt irgendwie sehr pointiert zu bestimmten Dingen unterwegs bin und so weiter. Oder eben auch manchmal vielleicht auch ein bisschen was Persönlicheres schreibe, als jetzt irgendwie ich das vielleicht sonst so tun würde. Und ehrlich gesagt, alle Leute, also wenn ich so wirklich auf diese letzten 200 Ausgaben gehe, das Feedback, was ich bekomme, ist meistens eher konstruktiv, wertschätzend. Mal nochmal ein anderer Gedanke oder halt auch ein Widerspruch, aber meistens halt, also ich wurde noch nie beschimpft. Dann haben sie, ich glaube, aber dann so viel Mühe machen sich die Leute nicht, die melden sich dann halt eher lieber wieder ab.
Das ist doch schon mal gut. Das ist vielleicht ein Vorteil gegenüber sozialen Netzwerken an solcher Stelle.
Nee, ich glaube, die Hürde ist halt nochmal eine andere, ne? Also es ist, glaube ich, was anderes, wenn du bei Facebook einen Kommentar hinterlassen kannst, als wenn du halt dir die Mühe machst, auf Antworten zu klicken, dann eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube, das ist echt nochmal was anderes. Und ne, wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren von meinem Newsletter und weggehen und halt sagen, okay, was heißt denn das eigentlich grundsätzlich für, wie kann ich in Dialog mit Kunden, Kundinnen, Leser, Leserinnen und so weiter halt gehen, sollte man halt gerade die Newsletter-Kommunikation nicht unterschätzen, sondern sie eher wirklich auch ganz gezielt als Rückkanal aufbauen.
Kannst du jetzt nach diesen 200 Ausgaben für dich einen konkreten Nutzen auch identifizieren? Also gibt's was, wo du sagst, ja, davon profitiere ich ganz direkt?
Oh, da gibt's ganz viele Sachen. Also vor Corona habe ich extrem davon profitiert, dass ich immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, Menschen getroffen habe, die halt Leser oder Leserinnen halt irgendwie waren und wir dann irgendwie mal zusammen Kaffee oder einen Wein getrunken haben oder so und uns mal ausgetauscht haben zu welchen Themen auch immer, ne? Also so genau, das ist so das eine. Das andere, das hat natürlich jetzt zu Corona ein bisschen abgenommen, also dadurch, dass ich auch wenig unterwegs war oder wenn dann halt nur hier in Düsseldorf oder so. Es kommen halt auch Aufträge darüber rein. Also das heißt, endlich habe ich mal ein Thema, weshalb wir vielleicht zusammenarbeiten könnten. Wollen wir mal telefonieren? Sowas passiert natürlich auch. Und ich habe ja auch eigene Seminare, die ich anbiete. Und auch das ist sozusagen natürlich dann etwas, wovon ich profitiere. Also jetzt nicht nur profitiere durch den Gedankenaustausch, sondern dann eben auch Anmeldungen für Seminare oder Ähnliches bekomme.
Bevor wir vielleicht ein bisschen auf das Arbeiten oder Erarbeiten einer, sag ich mal, wöchentlichen Newsletter-Ausgabe kommen, fällt es eigentlich leicht, da regelmäßig dem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Oder gibt es auch die eine oder andere Ausgabe, bei der du das Gefühl hast, ja, ist gut, dass sie jetzt fertig ist, ist gut, dass sie rausgeht, die nächste Woche wird dann aber vielleicht wieder ein bisschen geiler?
Ja, aber das hast du ja immer. Wenn ich über Texte, die ich im anderen beruflichen Kontext sozusagen schreibe, da nach 2-3 Tagen nochmal drüber nachdenke und denke so, ah, das hättest du doch nochmal anders machen können oder so. Also ich glaube, das ist so diese grundkritische Haltung, die, glaube ich, jeder Journalist, jede Journalistin irgendwie so hat, dass man immer was zu meckern findet. Und ich habe das natürlich auch bei meinem Newsletter logischerweise, aber ich bin halt so ein Deadline-Typ. Also ich brauche halt irgendwie so dieses, ich weiß, dass es der Donnerstagmorgen rausgeht und dann weiß ich, dass ich die letzte Änderung halt irgendwie am Abend vorher mache, manchmal aber auch dann sogar, also die einprogrammierte Zeit nochmal gegen 6 Uhr oder so kurz unterbreche, weil ich merke, also weil ich wach werde so, ne, und merke, eigentlich wollte ich das doch anders machen und dann nochmal schnell den Text ändere, so ungefähr. Also das passiert auch, ne? Also daher, ja, aber ich sag mal so, ich würde in jeder Ausgabe nochmal so rausschicken, zumindest zu dem Zeitpunkt, aber ja, Punkt.
Ich kam auch mehr auf diese Frage, weil ich das selber aus diesem endlosen Publizieren kenne, ne? Also du hast dieses regelmäßige Publizieren. Wir haben ja teilweise Newsletter, die daily unterwegs sind. Wir haben aber auch 14-tägige und wöchentliche, die wir produzieren. Da ist natürlich jede Ausgabe muss einem gewissen Standard genügen, aber am Ende des Tages ist auch nicht jede eine Leuchtturmausgabe. Bei Podcasts jetzt genau das Gleiche. Daher kommt so ein bisschen diese Frage.
Ich habe mir im Oktober mit einem Kumpel zusammen die Mühe gemacht, alle Ausgaben nochmal zu lesen. Weil wir irgendwie so die Idee hatten, ey, kann man daraus nicht was anderes machen? Kann man daraus nicht ein Buch machen? So, ne? Und dann habe ich diesen ganzen Scheiß nochmal gelesen und dachte teilweise echt so, boah, was hast du da geschrieben? Oder irgendwie, oh Gott, ey, da hast du ständig diese Studien gemacht. Ja klar, war keine Zeit, musstest halt irgendwas rausschicken. Also, und wenn man da mal so guckt, was so wirkliche, also diese wirklichen Leuchttürme, wie du es gerade gesagt hast, auf die du immer noch stolz bist, Davon, natürlich ist das vielleicht, sind das vielleicht zwei Handvoll oder so, ne? Ja, aber das ist halt einfach, gehört, glaube ich, einfach dazu.
Ja, total. Also ich glaube, das ist, also ich merke das immer wieder, ich muss das Leuten auch erklären.
Na, und die passen auch nur in die Zeit, weißt du? Also das ist ja auch so ganz viele Sachen, wenn du die jetzt heute liest, ja, das, die sind halt inaktuell geworden. Aber es gibt zum Glück auch Sachen, die immer noch aktuell sind und die du jetzt auch immer noch publizieren könntest. Ne? Also das ist halt dann wiederum, aber das sind dann die wirklich guten Sachen. Ne? Aber das hat ja diesen Anspruch hat ja der Newsletter eigentlich nicht, sondern eigentlich hat er ja wirklich was für diesen Moment oder diesen Tag oder diese zwei, drei Tage in der Woche, Donnerstag, Freitag, irgendwie am Wochenende, irgendwas an Inspiration zu geben, was die Menschen irgendwie ein Stück weiterbringt oder nochmal zu einem anderen Gedanken fassen wird und vielleicht im nächsten Gespräch mitnehmen kann oder vielleicht mal was anderes auszuprobieren in der täglichen Arbeit.
Und jetzt wollte ich ja noch so ein bisschen darauf hinaus, dass wir mal auch ein bisschen darüber sprechen, wie du so ein Newsletter Weekly wirklich in Arbeitsabläufen hinkriegst. Kannst du das mal so durchskizzieren? Du sagst es jetzt schon, Donnerstagmorgen geht der raus, du bist ein Deadline-Typ. Wie sieht die Arbeit bis zur Deadline quasi aus?
Also wie entsteht so eine Ausgabe? So eine Ausgabe entsteht, dass ich mir, also meistens an dem Tag nach Publikation eine Kopie ziehe von der alten Variante und dann eigentlich ab da eigentlich auch beginne, diese Rubrik Tipps und Inspiration, also wo ich so Links sammle, ab da dann eigentlich immer wieder befülle. Das heißt also, diese Rubrik entsteht durch das, was ich bei Twitter sehe, was ich bei LinkedIn sehe, was bei mir im E-Mail-Postfach landet an Studien oder an Beiträgen, die ich irgendwie spannend und cool finde. Das heißt, das ist so eine Ongoing-Produktion. Da mache ich eigentlich wenig. Ich aktualisiere dann meistens in der Woche, also an dem Tag dann auch schon gleich die Rubrik, wo man mich treffen kann, ne? Also die Veranstaltungssachen. Das heißt also, dass das alles aktuell ist. Genau, und dann lösche ich den Text raus, den ersten Absatz da, der ja auch mal so ein bisschen persönlich ist. Das lösche ich raus und das entsteht dann eigentlich erst alles Mittwoch. Und dann halt im Laufe des Mittwochs, beziehungsweise bis ich ins Bett gehe. Also es kommt nicht selten vor, dass ich um 8:30 zu Jens sage, also zu meinem Mann sage, boah, hast du ein Newsletter-Thema? So und wir uns dann so ein bisschen unterhalten und ich so, oder dann fragt er mich immer so, ja, was hast du denn selber so gedacht oder was hast du so zwei, drei Gedanken und dann im Gespräch, ne, entsteht dann halt noch eine Idee, wie man das halt drehen könnte, dass es halt irgendwie spannend ist. Also das passiert halt schon auch häufig, ne? Aber es passiert auch ein paar Mal, dass ich halt irgendwie Dienstag schon den Text habe oder das Thema habe und dann halt Mittwoch nur noch schnell runterschreibe. Genau, aber im Grunde trage ich über die Woche hinweg halt wirklich dieses Ding mit mir rum, was schreibst du denn diese Woche? Ich bin nicht so der Typ, der vorproduzieren kann. Oder wenn ich mir sage, irgendwie, ach, könntest du noch nächste Woche machen, dann ist es eigentlich immer so, dass das Thema da auf gar keinen Fall vorkommt, aus welchen Gründen auch immer. Aber so sehr online-journalistisch aktuell leider. Also das bin ich ein bisschen versaut.
Ja, verstehe ich. Aber insofern, als dass man eben wirklich, gerade wenn wir beide bedienen ja im Wesentlichen Leute aus den Medien für die Medien. Und am Ende des Tages hat man dann immer selbst das Gefühl, dass von letzter Woche ist tatsächlich schon quasi auch digitales Altpapier an der Stelle. Und meistens muss man ja zumindest inzwischen sagen, kommen so viele neue Themen in so kurzer Zeit, dass man ja manchmal schon das Gefühl hat, wenn das mittwochs relevant war, ist es donnerstags fraglicherweise dann auch noch.
Einerseits hast du recht, andererseits habe ich auch ganz schön oft das Gefühl, irgendwie, wenn ich dann Mittwochabend da sitze, ne, und vorher keine Zeit hatte, so richtig ein Thema zu finden und dann irgendwie ein Thema durchdenke und denke, so, eigentlich, aber da bräuchte ich jetzt echt nochmal zwei, drei Stunden Recherchezeit dafür. Und die fallen dann halt leider raus, diese Themen. Und also ich würde mir manchmal von mir selber mehr Vorausplanung wünschen, weil ich dann halt viele Sachen, die ich eigentlich cool finde, gar nicht anpacke, weil ich halt diese Recherchezeit dann einfach nicht habe. Und das dann trotzdem zu machen, würde ich halt nicht machen, weil, ja, ist ja dann nicht gut recherchiert. Also entspricht nicht meinem Anspruch sozusagen. Ne? Und das ist halt so, wo ich immer jetzt mal denke, so, ah, ist es gut, ein wöchentliches auch Format zu haben. Ne? Auch das ist natürlich was, woran ich immer wieder mal so ein bisschen hadere. Andererseits, finde ich, sprechen halt viel zu viele Argumente dafür, eben auch ein wöchentliches Format zu haben. Gerade wenn du sagst, ich möchte was haben zur Bindung, dann musst du irgendwie zu einer Routine werden und im besten Fall, dass derjenige, dass die Abonnierenden sich schon darauf freuen, ey, Donnerstag schreibt Franzi wieder so. Mhm. Also ich würde sagen, das Wichtigste, was man braucht, ist zu wissen, warum man es macht. Also, und das sind jetzt gar keine technischen Tools oder so, sondern einfach wirklich, was will ich damit? Also, ne, ist es was, ich will mir selber eine Routine schaffen, indem ich irgendwie regelmäßig schreibe, also Selbstdisziplinierung. Okay, dann ist es mega einfach. Geh zu Steady und mach da was auf und verschicke kostenlos sozusagen das Ding, ne? Oder über Review oder andere kostenlose Anbieter. Will ich Geld damit verdienen, ne? Ist es was anderes und dann muss ich das ganze Ding irgendwie anders aufsetzen, muss mir noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Will ich Produkte abverkaufen, muss ein Newsletter ganz anders aussehen, als wenn ich halt jetzt irgendwie sage, ja, ich will einfach mit Kunden, ehemaligen Kunden, potenziellen Neukunden irgendwie Kontakt aufzubauen, ne? Also es sind halt komplett andere Ziele und ich glaube, aber das ist für sich zu wissen, aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, weil daraus entsteht das Produkt. Die Plattform ist am Ende des Tages ja fast zweitrangig, ne? Also dann spielen natürlich auch ganz andere Kriterien. Gibt's schon irgendwie ein Tool, was man dann halt einfach nutzen kann? Geht es mir um DSGVO, also krasse DSGVO-Konformität, das heißt Standort in Deutschland, Serverstandort in Deutschland und so weiter und so fort. Wie einfach, also will ich das alles alleine machen oder brauche ich halt irgendwie, oder kann ich mir noch einen Entwickler dazu holen, der mir halt ein bisschen hilft beim Programmieren? Also solche Kriterien spielen dann halt eine Rolle, ne? Aber am Ende des Tages brauchst du nicht viel, um halt, ich meine, am Ende kannst du einfach eine E-Mail schicken. Also wenn, ne? Also auch das ginge. Und dir sozusagen selbst einen Verteiler aufbauen und brauchst gar kein Tool zur Not. Also, ja.
Welches nimmst du?
Ich bin im Moment bei Mailchimp, bin aber gerade, also wir testen gerade SendinBlue für verschiedene andere Sachen. Und ich also will das sozusagen eher nach Deutschland jetzt alles gerade holen.
Ja, kann ich zumindest vielleicht auch noch so als kleinen Blick aus meinem Hintergrund sagen, tatsächlich ist es so, sobald man größere Verteiler hat und die vor allen Dingen in der deutschen Industrie platzieren möchte, also so, dass die im B2B wirklich ankommen, merkt man, und wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, merkt man einfach, du brauchst am Ende des Tages irgendwann einen Anbieter, der all das im Whitelisting hat, damit du überhaupt hinter die sozusagen ja Barrieren, die die örtlichen und konzerneigenen ITs setzen, überhaupt noch dahinter kommt. Und wir merken auch immer, wenn es eine größere Welle gibt, dass wieder Phishing-Mails unterwegs sind, dann ziehen auch die entsprechenden IT-Abteilungen an in den Konzernen und du merkst relativ schnell, dass die Öffnungsrate zumindest vorübergehend sinken kann. Das muss nicht immer der Fall sein, aber man merkt dann relativ schnell, dass da was passiert gerade.
Welcher Spiel?
Wir haben Agnitas, das ist ein deutscher Anbieter, der lustigerweise über den Kollegen Peter Turi damals für uns auch ein Thema wurde. Das ist der Hintergrund. Und da ist das Interessante, Agnitas sind Leute, die aus den 90ern aus der Verlagswelt kamen und das Ganze aufgesetzt haben. Also sie sind heute auch großer Dienstleister für, glaube ich, Otto.de und solche Sachen. Also für E-Commerce am Ende des Tages. Aber die haben eigentlich schon immer ganz gut verstanden, dass der Newsletter auch ein echtes Publishing-Tool sein kann. No? Genau. Versuchen wir aber vielleicht am Ende noch so zwei, drei Punkte zusammenzusammeln, die vielleicht die Leute auch mit rausnehmen können, wenn sie was starten wollen. Was muss man aus deiner Sicht wissen, so als kleines Takeaway, bevor man den Newsletter startet? Weil es ist natürlich immer relativ leicht, einfach anzufangen. Oder sagst du, anfangen und den Rest kriegt man so Stück für Stück hin? Oder muss man sich Sachen auch vielleicht also von vornherein klar sein, was das bedeutet, also an Aufwand zum Beispiel?
Ich finde, das Wichtigste ist, was jeder wissen sollte, wenn er ein Newsletter startet, ist, warum er das tut. Also was ist das Ziel, was ich verfolge? Wen möchte ich eigentlich erreichen? Und dann purzeln da ja relativ schnell die Inhalte raus. Was total hilfreich ist, ist, dass man sich zusätzlich so ein bisschen überlegt, okay, wenn ich die Inhalte definiere, ne, also schaffe ich wirklich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe dann eben auch zu erfüllen? Entsteht bei denjenigen, der die Newsletter bekommt, dieses Gefühl so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt wissen muss. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ne? Das ist im Grunde dann das andere. Ich finde, es ist total hilfreich, wenn ein Newsletter neben so Service-Charakter, Informationscharakter auch immer so eine gewisse persönliche oder emotionale Ebene sozusagen hat. Das muss jetzt nicht irgendwie sein, dass man immer schreibt, was ich gegessen habe oder irgendwas, ne? Sondern es kann halt irgendwie was sein. Also das kann einfach ganz klassische Personalisierungssachen sein. Ne? Ich weiß, ich habe ein Foto dabei, ich weiß, wer mir da gerade schreibt. Es ist eine Person, die mir schreibt. Das ist eine persönliche Anrede. Also ich glaube, da gibt es ganz niederschwellige Dinge, die man halt beachten sollte, aber auf die man achten sollte, eben gerade wenn es um das Thema Bindung beispielsweise geht. Darum. Und ansonsten muss ich mir natürlich einmal darüber Gedanken machen, okay, was für Ressourcen habe ich zur Verfügung? Also schaffe ich das wirklich? Erstens an Inhalten, einmal in der Woche, einmal am Tag, einmal im Monat oder alle 2 Wochen oder wie auch immer, was abzuliefern, Zeitblocken gehört natürlich dann eben auch noch mit dazu. Und aber ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Sachen, die man sich halt im Vorhinein klar werden muss. Und natürlich ist dann ansonsten so ein digitales Produkt ein digitales Produkt. Das heißt, also es ist natürlich ein Produkt, was sich halt durchaus auch anpassen lässt. Ne? Und man hat ja, das ist ja das Schöne, gerade bei dem Newsletter, du hast ja so viele gute Metriken, mit denen du halt auch verfolgen kannst, was gelesen wird, wie es gelesen wird, ob es überhaupt gelesen wird, das, ne, und ob halt Menschen darauf reagieren am Ende des Tages, ne? Also das heißt, und da kannst du natürlich auch gucken, ne, baue ich extra Links ein, damit ich mich auch eine Klickrate hin erzeugen kann. Aber ich glaube, es ist wichtiger, sich erstmal zu überlegen, was und für wen und was diese Zielgruppe braucht, sich genau zu überlegen.
Dann gibt es noch ein spannendes Thema oder sagen wir so, das ist, glaube ich, das Thema, was immer direkt nach dem Start spätestens kommt. Wie kommt man zu Abonnentinnen und Abonnenten? Hast du für dich da was ausgemacht, was für dich besonders gut funktioniert? Oder so 3 bis 5 Sachen, bei denen du sagst, naja, wenn man das, das und das macht, dann hat man eine Chance?
Es ist so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Also das erste ist eine geile Anmeldeseite und sich halt wirklich genau überlegen, was steht auf der Anmeldeseite drauf. Also und wie schaffe ich es, genau diese Bedürfnisse, über die wir gerade gesprochen haben, meiner Zielgruppe irgendwie gut anzusprechen, um halt, also um wirklich klar zu machen, okay, das ist das, worum es geht und es bringt dich weiter. Also sich darüber Gedanken zu machen, ist super. Das zweite ist, sich genau zu überlegen oder überhaupt zu überlegen, okay, was mache ich selber, um das Ding halt bekannt zu machen? Also reicht es mir aus und bin ich zufrieden damit, es einfach nur meine E-Mail-Signatur zu packen? Oder es auf meine Visitenkarte zu drucken. Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt mal meine Visitenkarte verteilt habe, aber ne, also das würde ich schon sagen, schlechtes Beispiel. Und sich dann eben zu überlegen, okay, wie bringe ich meinen Newsletter regelmäßig und ständig in meine anderen Kanäle, dass es zum einen halt nicht nervt, aber zum anderen natürlich irgendwie potenzielle Leute erreicht, also eine potenzielle Zielgruppe letztendlich erreicht. Und da gibt es natürlich irgendwie verschiedene Möglichkeiten, ganz klassisch ständig darauf hinzuweisen, hey, ich habe eine Newsletter, so, oder es halt eben auch viel, viel stärker mit den Inhalten, also die Inhalte, die man sowieso generiert, eben viel, viel stärker dafür zu nutzen, dass man im Grunde das Versprechen immer wieder auch nach draußen transportiert, hey, das ist das, was ich da verschicke, guck doch mal, ob du es nicht abonnieren möchtest.
Sehr gut. Haben wir den Leuten auch wieder was mitgegeben. Sehr schön, vielen Dank schon mal. Und dann sind wir eigentlich aus meiner Sicht schon auf der Zielgeraden. Und da würde mich interessieren, hast du Lieblingsnewsletter, die du gerne liest?
Ah, ich liebe diese Frage. Ich habe total, also sagen wir so, ich lese wahnsinnig viele Newsletter. Abonniere auch jeden Tag eigentlich mindestens einen, weil ich irgendwo wieder darauf hingewiesen werde und den dann halt abonniere und dann eine Weile halt irgendwie scanne. Und manchmal bleiben sie dann halt und manchmal halt nicht. Also ich habe... Mein Tag beginnt morgens mit Was jetzt von Zeit Online, Peter Turi, also Turi 2 für die Branche sozusagen und ich überlege gerade, aber und manchmal Handelsblatt und Pioneer Briefing, aber das ist eher so, also ich würde sagen, die anderen beiden sind Pflicht und die anderen sind so, genau. Und dann habe ich aber so bestimmte Tage. Also dienstags freue ich mich auf Lead Forward vom Harvard Business Manager Antonia Götsch. Großartiger Newsletter, Leadership-Themen super gut und sehr persönlich, also absoluter Favorit. Dann ab dienstags gibt es mittags, immer so kurz vor der Mittagspause, 11:30, Hot Bowl von Emotion. So ein Newsletter, der halt wirklich so eine lustige Bowl ist mit ganz vielen coolen Geschichten links aus dem Netz, kuratiert, wo man halt so ein bisschen Gossip dabei hat und so. Also super gute kurz vor Mittagspausen Ding. Wobei ich es meistens erst später lese, aber egal. Aber ich lese es eigentlich immer, weil ich weiß, es kommt halt dann auch so. Dann kriege ich nachmittags, das ist jeden Tag nachmittags, kommt ein Newsletter, wo ich echt überrascht bin, dass ich den wirklich eigentlich jeden Tag anklicke. Josh Spector ist ein Typ, der schreibt einen Newsletter, der heißt For the Interested. Das Coole an dem Newsletter ist, der kommt echt täglich und das ist immer ein Link. Also ein Gedanke, eine Geschichte, wo du weiterklicken kannst, was halt mega cool ist, weil du halt also diese einmal zu gucken, was das Thema ist, hast du immer Zeit für. Einen Schluck Kaffee, mal kurz reingucken, fertig so. Das heißt, es passt immer in den Tagesablauf rein und gucke ich auch fast jeden Tag wirklich rein. Also einfach, weil es oft ein guter Gedanke ist, der dann halt da noch da dabei ist oder irgendwas Inspirierendes ist. Also das wäre das. So, und jetzt gehen wir weiter in den Tag hinein. Ich lese auch ehrlich gesagt total gerne, aber nicht jeden Tag, auch wenn er jeden Tag kommt, Finanzszene von Doms und Kirchner. Einfach, weil es so Finanzbranche ist und guter Überblick sozusagen auch so ist. Genau, dann kommt mein Freitag. Und freitags kommt irgendwie immer so um die Mittagszeit, da kommen so mehrere, die ich eigentlich ganz gerne lese. Ich lese den Matze Hilsche immer, ich lese irgendwie Austin Kleon immer, der ist so ein Künstler, der aus den USA, der halt, also Künstler und Autor, der immer coole Gedanken hat und halt immer so eine coole Grafik hat, die er halt designt und die halt jedes Mal anders ist und deswegen ich immer gucken will, was er diesmal gemacht hat. Also wo man halt auch gleich sieht, ne, cooles Bindungselement, guckt man auf jeden Fall rein, nur wegen der Grafik, perfekt. Und gut für die Öffnungsrate. Genau, das sind so die. Und dann gibt es noch so ein bisschen Wochenend-Newsletter, aber da würde ich sagen, hier doch cool genug, Gregor Schmalzried, der ja auch für die Goldene Bloggerin, der hat gewonnen, ne? Der hat gewonnen. Cool genug hat gewonnen, genau. Ich wollte es gerade sagen. Den lese ich eigentlich auch immer. Der kommt immer, also der kommt ja nicht immer sonntags, sondern nur ab und zu, aber das wäre auch so ein Newsletter, den ich eigentlich immer lese. Also sind schon ein paar, die ich gerne lese. Also und die halt dann auch, wo ich halt auch wirklich weiß, wann die kommen und wo ich mich halt oft dann auch schon drauf freue. Also da sind gerade in dem Sonntagspaket, ach, Nico Hlummer lese ich eigentlich immer noch. Ich glaube, Berit Glanz kommt auch am Sonntag immer, aber da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Nicht, dass ich zu viel sage. Ja.
Alles gut, vielen Dank, weil das ist ein schönes Potpourri, da können die Leute sich selber was raussuchen und sich den eigenen Blumenstrauß zusammenstellen. Ganz herzlichen Dank, Franziska, und natürlich erstmal alles Gute für die nächsten 200 Ausgaben.
Boah, du machst Druck.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.